gehe nicht vorbei. Und er geht nicht an uns vorbei, er lässt niemand hängen, er lässt niemand stehen. Der Herr, dein Gott und unser Gott, wird uns nicht verlassen noch versäumen. Wir haben gute Zusagen. Mein Thema heute ist, lebe ein Leben der Fülle, des Überflusses, des Segens. Das sind meine Gedanken. So, und ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen, einfach nichts mit Knäckebrot und Selters zu leben, sondern wir sollen die ganze Fülle. Der Herr deckt im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht, was weiß ich, welche Widersacher auch uns begegnen mögen, den Tisch, und er sagt, greif zu, nimm, genieße das Leben. Ganz herzlich lade ich dich dann ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, Gott hat die Regie in unserem Leben. Gott ist der Kontrolleur, er ist der, das Leben leitet, er schreibt unser Drehbuch, er hat unser Drehbuch geschrieben, und da ist an dem nichts zu ändern, da kann niemand ändern, auch nicht der Herr Jesus, auch der Herr Jesus musste sich dem Vater fügen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Also alle Menschen, also auch die zwei Zeugen in der Bibel, die müssen auf diese Erde wieder zurückkommen, heißt es, um zu sterben. Also das sind die Gesetze, ewigen Gesetze Gottes. Für mich ist persönlich schon eine ganze Woche, seitdem die Heidi mit beim Heiland ist, und ich freue mich, der Herr Jesus hat sie angenommen, sie ist in Frieden eingeschlafen, und ich möchte euch auch jetzt schon ganz, ganz herzlich einladen zu der Trauerfeier am Freitag, den 17. November um 11 Uhr auf dem Philippus Apostelfriedhof in Berlin-Wedding, Müllerstraße 44. Und ich weiß, wir lassen die Heidi gehen, wir haben die Heidi gehen lassen und wir müssen gehen lassen. Das ist dieser Plan Gottes, diese Regie Gottes. Keiner kann das verhindern. Wenn die Stunde kommt für jeden Einzelnen von uns, dann müssen wir gehen. Und dann, der Herr Jesus erwartet uns. Er ist dieser Heiland, der uns liebevoll empfängt. So, das sind die Themen. Mittwoch wird das Thema sein, lebe ein brauchbares Leben. Und am Freitag, kommenden Freitag, was Sterbende bedauern, was hätte ich bloß, was ich immer wieder so am Grab oder Trauer, also die Menschen, die im Sterben waren, die bedauert haben, hätte ich. So, was Sterbende bedauern, aber eine ganze Menge von Klagen, was so diese Leute sagen, hätte ich intensiver gelebt, hätte ich das Leben mehr genossen, hätte ich mehr geglaubt, hätte ich mehr dem Herrn vertraut, hätte ich mehr dem Reich Gottes gegeben oder was weiß ich alles. Da gibt es so viele Dinge, was Sterbende bedauern. Dann kommen am Samstag, nur der innere Mensch lebt weiter. Nur der innere Mensch lebt weiter. Lebe ein Leben der Fülle. Halleluja. Wir leben als Christen schon hier auf dieser Erde ein total anderes Leben. Es ist nicht das alte Leben, das man so draußen in der Welt, in der Gesellschaft lebt. Wir sind andere Menschen. Wir sind eine neue Schöpfung. Halleluja. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Wir sind erlöst durch Jesus Christus. Jesus hat dem Teufel die Macht genommen. Er hat gestern darüber gesagt, also alles Negative in dieser Welt ist durch die Augen Gottes, durch die Brille Gottes, positiv. Alles ist positiv. Wir sehen im ganz anderen Licht. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Verstehst du? Oder Krankheit. Wir sind in seinen Wunden geheilt, obwohl wir krank sind und siechen und Probleme haben. Aber wir sind in Christus geborgen. Der Starke ist gebunden, habe ich gestern darüber gesprochen. Der Starke hat nichts mehr zu melden. Das Gefängnis ist frei. Wir dürfen das Gefängnis guten Mutes verlassen und uns nicht mehr an die alte Zeit erinnern, was früher alles mal war, sondern es ist etwas ganz Neues geschehen. Der Teufel hat nichts mehr zu melden. Lob und Dank. Auch in deinem Leben. Auch wenn du Schwierigkeiten hast. Auch wenn du Probleme hast. Auch wenn du nicht weiter weißt. Er hat nichts zu melden. Auch das, wenn du nicht mehr weiter weißt. Gott hat immer noch einen Weg. Gott ist unser Führer, unser Leiter und uns bestimmt unser Leben. Satan ist unter unsere Füße. Du bist der Herr. Du bist derjenige, der das alles beherrscht und kontrolliert. Also lebe ein Leben der Fülle. Alles, was jetzt geschieht in unserem Leben, im Guten wie im Schlechten, hat einen göttlichen Anstrich, eine göttliche Färbung, eine göttliche Betonung, eine göttliche Stimmung. Alles, was geschieht. Weißt du, man muss mit dem Leid fertig werden, man muss mit der Krankheit fertig werden, man muss mit Mangel fertig werden, man muss mit der Armut fertig werden, man muss mit diesen Dingen fertig werden. Aber wir stehen im Glauben, wir stehen in einer ganz anderen, auf eine ganz andere Basis. Alles dient zu unserem Besten. Und zwar nur denen, die Gott lieben, die Gott nicht lieben, vergiss dich. Die können sich selber anstrengen, so viel sie wollen, sie können probieren, was sie wollen. Aber gerade das Negative, Entschuldigung, aber ich denke so einfach über das Leben, weil mir es diese Welt egal. Es ist vergänglich. Das ist nicht mein Platz, das ist nicht meine Welt. Es ist zwar die Welt, in der ich lebe, ich muss hier leben, aber es ist nicht meine Heimat. Aber gerade das Negative ist in meinen Augen Humus, Kompost. Da gedeiht alles. Da wächst alles viel, viel besser, viel intensiver. Und darauf wächst das Gute. Du glaubst gar nicht, auf einem gut gedüngten Boden, da kriegst du gute Tomaten, gute Erdbeeren, gute Rüben, gute Kartoffeln. Verstehst du? Ist nicht nur Sandboden. Die meisten Frommen haben keine Ahnung vom Leben. Sie siechen dahin, sie plagen und quälen sich und mühen sich ab und so weiter. Und Jesus sagt, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Und ich will euch eure Lasten wegnehmen und euch einfach was Schönes geben. Und deshalb, von dieser Warte her, weil ich weiß, dass Jesus lebt und dass Jesus alle Macht hat und so weiter, weiß ich, Trübsal. Was willst du ausrichten? Die ganzen Trübsale, die haben keine Wirkung. Die sind da. Aber die sind so wie kalt und warm. Die zeigen mir, du bist bald beim Herrn Jesus. Je mehr du der Trübsale, der Probleme, der Schwierigkeiten hast, desto mehr Herrlichkeiten hast du. Das ist komisch. Manche Leute würden sagen, das ist verrückt. Das ist verrückt. Aber ich bin verrückt. Ich bin versetzt von hier nach drüben, ins Reich meines himmlischen Vaters. So, für mich ist das Beste, was passieren kann, wenn Trübsale da bin, da kann ich rüben. So, Halleluja, danke Jesus. Durch das alles hast du mich durchgetragen. Die Heide hat so ein Lied gesungen, durch das alles. Und das haben wir auch viel in der Gemeinde gesungen. Durch das alles hat uns der Herr durchgetragen. Durch Schwierigkeiten, durch Kämpfe, durch Mangel, durch Armut. Ja, sogar durch Hunger. Weißt du, wir haben manchmal Zeiten und Phasen in unserem Leben gehabt, da habe ich morgens Marmelade, Margarine und Brot gegessen. Mittags Margarine, Brot und Marmelade und dann abends Marmelade, Brot und Margarine. Und das ging, aber der Herr hat uns durchgetragen, der Herr hat uns versorgt, wir sind durchgekommen und wir haben eines gelernt, der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Halleluja. So, durch Jesus lebe ich ein ganz neues Leben, ein Leben unter einem offenen Himmel. Ich lebe ein anderes Leben, ein vertauschtes Leben. Ein Leben, das nicht normal ist, nicht nach dieser Norm dieser Welt. Wie kannst du? Ich weiß noch wie heute, ich werde nie vergessen, ich habe meine Steuererklärung abgegeben fürs Finanzamt. Da kommt extra mein Sachbearbeiter vom Finanzamt und will sehen, wovon wir leben. Der kommt, sitzt im Gottesdienst und dergleichen und dann haben wir erklärt, weißt du, wir geben die Leute den Zehnten, aber unsere Leute sind keine Millionäre. Dann bringen sie halt Gemüse aus dem Schrebergarten, da bringen sie mal ein paar Eier aus dem Hühnerstall oder hat jemand einen Hasen geschlachtet und bringt da was vom Hasen. Ja. Und so, wir haben sie überlebt. Und weißt du, was da passiert ist? Dieser Steuerberater hat sie bekehrt, ist auf die Bibelschule gegangen und ist heute ein Prediger. Weil er gesehen hat, es geht, weißt du, manchmal müssen wir Dinge durchmachen, durchleben und wir fragen uns manchmal, lieber Gott, warum? Aber nur deswegen kam er, um zu sehen, wie leben die Matutis? Wie leben die? Wie funktionieren die? So, wir leben kein normales Leben, wir leben ein Leben der Fülle, auch wenn wir nichts haben. Auch das hat einen göttlichen Anstrich. Auch der Mangel hat einen göttlichen Anstrich. So, das, was mir schaden wollte, und das ist meine Feststellung in meinem Leben, das, was mir schaden wollte, das dient zu meinem Besten. Das, was mich blockieren wollte, das fördert mich, das befördert mich. Ich werde nie vergessen, ich habe neues Auto, zum ersten Mal in meinem Leben ein neues Auto gekauft und so weiter, schönen gelben 80er Audi, aber der war mir zu leicht. Ich bin irgendwie ein schwereres Auto gewohnt. Das war so wie Trabi fast. Und so. Und habe gesagt, nein, lieber Gott, also jetzt, aber ich muss jetzt, bis das Auto abbezahlt ist und so weiter, ich muss mit diesem Karren fahren. Und was ist passiert? Da fährt die Heide mit diesem Auto und hat total Schaden. Und weißt du, noch nicht bezahlt, 3 Wochen altes Auto. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, weißt du, total Schaden. Wir können das Auto verschrotten und ist nicht bezahlt. Ich habe mich so viel Gedanken gemacht, habe ich nur gesagt, Heidi, ich bin nur froh, dass du noch lebst. Auto kann man sich immer noch ersetzen. Blech ist ersetzbar, aber Auto und der Mensch ist nicht ersetzbar. Und dass du noch lebst. Wir haben gebetet, dann haben wir den Schaden angemeldet, dann fragt der Polizist, ja, wer ist schuld? Dann haben wir gesagt, wir wissen nicht, der Wind, das himmlische Kind. Dann sagt der Wind, ja. Gibt es sowas, dass der Wind schuld sein kann? Also, sie wurde von der Straße weggeblasen. Sie kam in eine Böe rein und dann gleich gegen den Baum gefahren. bringen Sie den Beweis, dass es Windstärke 8 war oder höher, und dann ist es, dann werden wir das erledigen. Das habe ich gebracht. Der Schaden wurde wieder gut gemacht. Ich habe den Schrottwagen noch verkaufen können und ich konnte, also von der Versicherung auch wurde bezahlt und dergleichen, und ich konnte mir einen schwereren Wagen leisten. Du siehst, so ist Gott. Unsere Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Manchmal ist man verzagt, mutlos und ängstlich und sagt man, lieber Gott, warum ist das passiert? Gott hat gesehen, dass mir das Auto nicht gefallen hat. Weißt du, Gott kennt Gedanken schon von Ferne. Ehe wir bitten, will er uns antworten. So, dieses offene Fenster. Wir leben mit Jesus Christus unter einem offenen Himmel. Und mir ist immer das Schönste, wenn ich so Fenster morgens aufmachen kann, diese frische Luft da, und wenn der Wind draußen noch ein bisschen bläst, und ja, ich sehe den Himmel. Ich sehe den Himmel offen. Ich sehe das gute Land im Glauben. Ich sage, Herr, ich danke dir, dass wir jeden Tag so leben können, dass du uns jeden Tag durchträgst und jeden Tag führst. Wir leben unter der Regie Gottes. Halleluja, das wird morgen mein Thema sein, aber ich greife schon weg für heute Abend. Ich lebe unter der Regie Gottes. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und dem Herrn heißt es, oder von Gott heißt es einmal, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir das geben, was dein Herz sich wünscht. Wir haben viele Wünsche. Und nicht alle Wünsche sind gut. Und nicht alle Wünsche erfüllt der Herr Jesus in diesem Leben. Aber ich bin sicher, er erfüllt alle unsere Wünsche, was unser Herz sich wünscht. Darum, alles was geschieht, alles was geschieht, und ich betone ganz bewusst, auch jetzt in dieser Zeit der Trauer, alles was geschieht, ist göttlich. Halleluja. Alles ist göttlich. Dein Wille geschieht, dein Reich kommt, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Kraft und dein ist das Reich. So, er hat für unser Leben ganz was anderes immer vorgesehen. Wir denken immer, ja, ich befehle dem Herrn und bitte, mach das, mach das, mach das. Nein, Gott weiß, was das Beste für uns ist, das Allerbeste. Und unsere Wege sind nicht seine Wege und unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. So, das hat, wenn ich weiß, ich bin im Willen Gottes, das hat eine ganz andere Wirkung auf mein Leben. Der Tod und das Böse ist entgiftet, habe ich gestern noch gesagt. Und weißt du, das Dunkle, das Finstere, das ist gebleicht. Weißt du, ich weiß nicht, ob du weißt, wenn man so Kleider wäscht und plötzlich kann es bleichen. Oder ja, da ist so eine Säure, so eine Schärfe drin in dem Blut Jesu Christi, dass es alles gebleicht wird. Der Tod hat keine Macht. Das Bittere hat einen ganz anderen Geschmack. So Ingwer oder was weiß ich. Also so einen anderen übernatürlichen Geschmack. So ist das Bittere, das Gott uns gibt. Das, was wir und uns weggenommen wird oder geraubt wird und so weiter, was ich hier aufgebe oder loslasse, das wird uns wieder hundertfältig wiedergegeben werden. Also wir leben kein Leben von Verlust. Nein, wir leben ein Leben des Gewinns. Wir gewinnen, selbst wenn wir verlieren. Selbst wenn wir am Ende sind. Das wird dir gegeben. Wie heißt es von dem reichen Jüngling? Verkaufe alles und gib den Armen und du wirst einen großen Schatz kriegen im Himmel und ein ewiges Leben noch dazu. Durch die Gnade Gottes leben wir als Kinder Gottes ein total anderes Leben, das nicht zu vergleichen. Aber das ist schwierig. Die meisten Leute verstehen das nicht und viele Christen verstehen auch am Anfang ihres Glaubenslebens auch nicht. So, ich lese einen Text oder nur ein paar Gedanken aus der Apostelgeschichte 2, Vers 17. Da ist die Predigt von Joel, oder aus dem Buch Joel, was Petrus am Pfingsttag predigt, und da heißt es, in den letzten Tagen. Weißt du, und wenn du am Ende deines Lebens bist, das sind deine letzten Tage, in den letzten Tagen, das ist heute, jetzt, hier, in den schwierigen Zeiten, also übersetzt, in der Endzeit, werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Da werden wir wieder neu belebt, neu inspiriert, was auch immer ist. Wenn wir das glauben, dann, und das passiert heute, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Alles, was menschlich ist, alles, was irdisch ist, alles, was vergänglich ist, das wird wieder ganz neu belebt. Denn derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist macht unsere Leiber lebendig. Aber das passiert in den letzten Tagen. Nicht am Anfang unseres Glaubenslebens. Und nicht am Anfang des Christenlebens, insgesamt der Christenheit. So, wenn wir das passieren, und davon hängt unser Glaube ab, meine Einstellung, in den letzten Tagen. Und in der Bibel heißt es, die letzten Tage werden schöner sein, als die ersten Tage gewesen sind. Wir denken, oh Gott, nein, im Alter, da wird man gebrechlich, da wird man krank, da wird man schwach, da wird man arm, da wird man, was weiß ich, kommt man ins Armenhaus. Im Alter, du baust ab. Nein, im Alter wirst du von Gott getragen. Und er ist recht. im Alter, in der Schwachheit, in der Krankheit, was auch immer ist. Weißt du, wir haben eine total falsche Einstellung. In den letzten Tagen, in deinen letzten Stunden, in den letzten Atemzügen, da kannst du dich einfach in die Hände Gottes fallen und du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand des Herrn. So, in den letzten Tagen, das ist so wichtig, dass wir diese Denkweise bekommen, nicht am Anfang. Erst nach dem Kampf, nach der Arbeit, nach dem Leid, nach all diesen Strapazen bekommen wir die Krone, den Preis, die Belohnung für unser Leben. So, wir müssen unsere Denkweise ein bisschen ändern in den letzten Tagen. Deshalb schau nicht, was am Anfang ist, sondern schau, was kommt nachher unterm Strich. Und das ist eine ganze Menge. Seit der Himmelfahrt Jesu, seit Pfingsten und seit Golgatha leben wir in einer anderen Welt. Die Welt ist nicht mehr das Gleiche. Nach Christus. Vor Christus, das ist Judentum, das Gesetz, da ist Materialismus, du musst leisten, du musst tun und so weiter. Ob jetzt Hellenismus oder Judentum ist, spielt keine Rolle. So, aber nach Pfingsten und nach Golgatha und nach der Himmelfahrt Jesu, wir leben total ein anderes Leben. Es ist nichts mehr wie früher. Hab diese Sichtweise, diese Denkweise in den letzten Tagen. Das sind diese letzten Tage auch im Leben Jesu gewesen. Es ist vollbracht. Am Anfang, da gab es eine ganze Menge zu tun. So, wir stehen ganz woanders. Das Gefängnis ist gefangen genommen. Jesus ist Herr. Und jetzt müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, er ist der Herr. Er ist der Herr. Alle Knie, auch die hartnäckigsten und die stursten. Er hat das Sagen, er hat das Kommando. Lebe ein Leben der Fülle unter der Regie Gottes. Unter der Regie Gottes. Durch Jesus haben wir ein total anderes Weltbild. Also ich habe verschiedene Weltbilder in meinem Leben schon vor mir gehabt. Diese Sicht und jene Sicht. Aber durch Jesus habe ich eine ganz total andere Sicht. Alles ist vergänglich. Alles ist nichtig. Alles ist Dreck. Alles ist, ja, geht vorbei. Aber das, was durch ihn in mein Leben hineinkommt oder in unser Leben hineinkommt, das ist total anders. Unser Weltbild ist anders als das jüdische Weltbild damals war, als das katholische Weltbild war. Und wir sehen, wo das alles hingeführt hat, in den dunklen Mittelalter. Dass die Leute Angst hatten von Dämonen und vom Fegefeuer und was all das ist. Ich lebe ohne Angst. Ich lebe ohne Angst. Weißt du, ich habe auch ein ganz anderes Weltbild als unsere deutsche Gesellschaft, unsere Politik oder sogar der Teufel, was er mir einsuggeriert. Pass auf. Nein, ich muss mich nicht aufpassen. Der Herr wacht über mich. Der Herr behütet uns. Der Herr ist mit uns. Er ist mein Schild und mein Schirm. Was können mir die Geister, was können die mir die Menschen antun? Was können sie? Weißt du, jetzt denke ich göttlich. Verstehst du, was das ist, göttlich zu denken? Menschlich ist es zu denken, das passiere dir ja nicht. Was Petrus ja zum Herrn Jesus sagte, als er vom Kreuz erzählte. Das passiere dir nicht, Herr Jesus. Und dann sagt Jesus, Satan hinter mir, verschwinde. Ja, für uns ist der Himmel offen, der Vorhang ist zerrissen. Ich darf aber, lieber Vater, sagen, ich darf zu Hause zu Gott kommen, auch wenn ich im Pyjama bin. Ja, alle Liebe. Der junge Bodelschwing erzählt von seinem Vater, hier, der im Lobetal die Arbeit aufgebaut hat, für die Behinderten. Er erzählt einmal, er hat Angst vor Gewitter gehabt. Und normalerweise, sein Vater war eine Respektperson, so also stattlicher Mann, und er hat Angst gehabt. Und in der Pyjama springt er aus dem Bett raus, Papa, ich habe Angst, und springt in sein Zimmer, weil der Vater noch auf war, springt auf den Schoß, der Vater drückt, und ich war geborgen, sagt er. Das war das größte Glückserfahren, was er so noch in seiner frühesten Kindheit erlebt. Ich darf zu meinem Vater gehen, ich darf zu ihm kommen, egal wie ich bin, nackt, bloß und jämmerlich, verstehst du? Ich darf zu ihm kommen. Die Türen zu Gott sind immer offen. Gott hat für uns immer Sprechstunde. Lebe ein Leben der Fülle. Du musst ja nicht lang anmelden. Wenn du heute zum Arzt gehst, musst du 4 Wochen vorher schon Termin reservieren. Und dann weißt gar nicht, ob du noch lebst bis dann. Ja, aber beim himmlischen Vater, da machst du das Fenster auf und der Himmel ist offen. Und weißt du noch etwas? Du riechst den Himmel. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Himmel gerochen hast. Die Herrlichkeit des Himmels. Wir riechen den Duft der Rosen, der Blumen. Aber weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, da siehst du nicht nur die Herrlichkeit Gottes und du riechst und du spürst die Herrlichkeit Gottes. Ich habe einmal in einem Hühnerstall, oder wir haben zusammen in Jugoslawien mal einen Gottesdienst gehabt, in einem Hühnerstall, tief in Mazedonien, glaube ich, war das irgendwo da, ganz unten, bei Nisch. Und dieser Hühnerstall wurde geputzt und dann wurden ein paar Ziegel hingelegt, ein Brett zum Sitzen für die Leute und wir feierten den Gottesdienst. Als wir reinkamen, das hat so gestunken. So gestunken. Weißt du, ein Stall. Lobe Gott im Stall. Und ich verstehe, weil der Heiland auch im Stall gekommen ist. In Bethlehem. Und wir lobten Gott und priesen Gott. Und dann habe ich einen Duft gerochen. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gerochen. Wir sind in Paris, die ganze Straße runter und laufen rauf, die ganzen Parfümläden durchgesucht. Ich wollte diesen Geruch mal riechen. Gibt's nicht. Die Herrlichkeit Gottes. Der Segen Gottes. Weißt du, wir haben den Segen Gottes erlebt. Du riechst, du spürst, du schmeckst. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Du musst nicht sehen groß und was groß verstehen, sondern seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wir haben ein total anderes Weltbild. Für uns ist die Tür zu Gott offen. Ich darf jederzeit zum Herrn rufen und plötzlich so ein richtiges Parfüm wird versprüht. Weißt du, für uns wird im Himmel gegrillt, gebacken und gekocht und gebrutzelt. Das Mastkalb bringt ihm das beste Kleid und so weiter. Das alles ist, was uns erwartet. Wir leben ein Leben der Fülle. Wir sollen nicht immer mickrig. Weißt du, im Neuen Testament gibt es keine Bettler. Die Bettler wurden geheilt und im Neuen Testament wird nicht gebettelt. Nein, da wird Gott gelobt und gepriesen. Halleluja. Philipper Kapitel 4, Vers 19. Da heißt es, und das ist mein Einstieg zu diesem Thema, lebe ein Leben der Fülle. Mein Gott aber, schreibt Paulus an die Philipper, und er schreibt aus dem Gefängnis, mein Gott aber wird euch durch Jesus Christus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Mein Gott, unser Vater, er wird uns alles schenken, was wir brauchen, aus seiner Herrlichkeit. Aus seiner Herrlichkeit. Alles, was du nötig hast. Und jetzt kannst du ausrechnen, was hast du alles noch nötig? Denk nicht nur an materielle Dinge. Frieden, Freude, Gnade, Güte. Alles, was wir nötig haben, wird euch euer himmlischer Vater schenken aus seiner Herrlichkeit. Die Welt ist am Ende, die hat abgewirtschaftet. Aber Gott wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja. Und ich habe viele Menschen erlebt, die glücklich waren, obwohl sie bitter arm gewesen sind. Und je ärmer sie waren, desto glücklicher waren. Ich werde nie vergessen, in Jugoslawien, bei Kicken da irgendwo, Weißkirchen, also haben wir eine Familie besucht, bevor wir über die Grenze nach Rumänien fuhren. Und dieser Vater hat, glaube ich, 8 Kinder gehabt und dann nur ein einziges Glas, Trinkglas. Und dann legte er auf dem Tisch eine dicke Schicht oder dicken Speck und ein Brot. Und dann hebt er wie beim Abendmahl das Glas hoch und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so viel haben. Ich habe mir in meinem Herzen gedacht, Bruder, du weißt nicht, wie es in Deutschland aussieht. Die haben noch viel mehr, da sind die Kühlschränke voll. Und er dankt Gott für die saure Gurke, was da auf dem Tisch lag, für den Speck und für das Brot und für das eine Glas, das rumgereicht wurde für die ganze Familie. Die haben alle wie beim Abendmahl aus diesem Glas getrunken, weil er nichts mehr hatte. Aber Vater, ich danke dir, dass wir so reich sind und so glücklich sind. Das Tischgebet werde ich nie vergessen in meinem Leben, wie der gebetet hat, Gott gedankt hat. So, das ist dieser Reichtum. Man kann es mit wenig glücklich sein und man kann mit viel armselig sein. Das ist die Wahrheit. Gott gibt, was uns nötig ist, die Freude. Und das Reich Gottes, Geschwister, ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. So, Gott ist an unserer Not sehr interessiert, damit er unsere Bedürfnisse erfüllen kann. Und Gott erfüllt unsere Bedürfnisse ganz anders, als wir manchmal denken. Wir müssen ihm gar nicht groß sagen und sagen, oh Gott, siehst du, ich habe keine Schuhe, ich habe keine Hosen, ich habe keine Klamotten, ich habe keinen Mantel, gar nichts. Gott versorgt dich, glaub mir das, auf seine Art und Weise. Er gibt uns, was wir brauchen. Dass wir Hitze in uns haben. Da brauchst du keinen Pelzmantel. Du bist im Winter so geheizt. Ja, Gott kann alles. Eine ganz neue Verfassung geben uns. Ganz, dass du mittendrin im Schmerzen Gott lobst und preist. Und weißt du, wenn du unter Schmerzen Gott lobst und preist, es kommt bei Gott ganz anders an, als wenn du gesund bist und Gott lobst und preist. Und in Schmerzen, weißt du, da ist etwas Göttliches. Je mehr Schmerzen du hast, desto größer ist der Lob Gottes. In großer Not, wenn wir zum Herrn rufen, der hört uns. Mangel und so weiter. Wenn der Arme, der Elende schreit, so steht in der Bibel, hat der Herr eine Abhilfe geschaffen. Er beschenkt uns aus seinem Reichtum. Aus seiner Welt übernatürlich. Israel wurde übernatürlich 40 Jahre in der Wüste versorgt. Wie ist das möglich? Die Bäckereien der Welt können das gar nicht ausreichen. So viel Mehl können sie gar nicht produzieren. Ein Millionenvolk da täglich zu ernähren. Und so viel Energie haben sie nicht. Selbst wenn die Mittel hätten, aber zu viel Heizmittel. Und das in der Wüste, wo nichts ist. Gott kann sein Volk, seine Kinder übernatürlich versorgen. Wir haben hier mal einen Gast gehabt, ein Bulgare, aber der war in der Hitlerszeit in der Friedrichstraße, hat es dann eine Versammlung gehabt und da kam er aus Amerika zurück und er hat mir erzählt und er kannte ja, er wohnte in Neukölln früher und hat die Versammlung gerade in der Friedrichstraße gehabt. Er sagte, bei uns ist etwas passiert. Meine Frau Gerda, so hat er mir das erzählt, die war groß, gute Köchin und Hausfrau und dergleichen und ich habe da Leute eingeladen, die im Gottesdienst waren im Krieg. Könnt bei uns essen heute, könnt bei uns vorbeikommen. Und die Gerda hat gesagt, aber Georg, wir haben nur einen Kanten. Wie willst du die Leute, die jetzt du eingeladen hast, weißt man, wir Männer sind manchmal so großzügig, kannst kommen, ja okay, ist in Ordnung. Und jetzt kommen die Leute und die Gerda hat nur einen Kanten. Dann hat er genau das Brot so genommen, wie dieser Bruder in Jugoslawien, hochgehalten vor dem Herrn. Weißt du, Herr, du siehst. Und jetzt haben wir die Gäste eingeladen. Du konntest in der Bibel Brot vermehren. Bitte vermehre auch diesen Kanten jetzt, dass die Leute satt werden. Und die Leute sind, und dann haben sie angefangen, das Brot zubereiten und zu schneiden. Und die sind alle satt geworden und es blieb immer noch ein Kanten übrig. Das ist Gott. Das ist Gott. Weißt du, am Segen Gottes ist alles gelegen. Nicht an unserem Laufen und unseren Aktivitäten. Der Herr kann mit wenig viel machen und aus viel wenig. Das ist alles, was Gott kann. So, er hat alles unter Kontrolle aus seiner Fülle. Gott kann unseren Mangel ausfüllen. Gott will nicht, dass wir irgendwelche Mangelerscheinungen haben. Und ich trete jetzt einen großen Beweis an. Gott will nicht, dass du irgendwelche Mangelerscheinungen hast. Du vertraust dem Herrn, bist kindlich, nicht kindisch, kindlich. Ich betone das ganz bewusst, kindlich. Weißt du, aber lieber Vater, du weißt alles, was ich brauche. Ich bin in Not, ich brauche das, ich brauche das. So, Gott will uns übernatürlich versorgen. Und er versorgt seine Kinder übernatürlich. Gott will, dass wir aus seiner Fülle leben. Aus seiner Hand. Reinhard Bonk hat gesagt, er lebt von der Hand in den Mund. Dann hat er gesagt, wie einem Journalist in einem Interview, er lebt mit der Hand in den Mund. Dann sagte er, wie bitte? Wie machen Sie das? Ich lebe aus der Hand Gottes, der mich füttert, der mich speist, der mich versorgt, der mich durchträgt und so weiter. Gott will, dass wir ein Leben der Fülle leben. Die göttliche Versorgung ist keine normale Versorgung. Und kannst auch nicht erklären, kannst auch nicht beschreiben. Ich habe nur ein paar Beispiele hier genannt und gegeben. Weißt du aber, das geschieht nach ganz anderen Grundsätzen, nach ganz anderen Prinzipien. Das kann man sich auch nicht verdienen. Und das kann man sich auch nicht leisten und sagen, das passiert schon. Nein, du musst dich einfach nur Gott arbeiten lassen. Dein Wille geschieht. Dein Wille geschieht. So, es geschieht alles allein aus Gnaden. Und es liegt nicht an jemanden laufen zu wollen. Gott wird euren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Gott wird es tun. So, es geschieht durch seinen Geist. Wie? Weiß ich nicht. Denk an Elia. Da kommen die Raben, stehlen den Ahab vom Tisch seine Schnitzel und bringen dem Elia. Verstehst du? Das macht der liebe Gott. Oder bei der Witwe 18 Monate. Zacharia Kapitel 4, Vers 6. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Egal was. Plötzlich kommt jemand und sagt, ich habe zu viel gekocht, könnt ihr das gebrauchen? Und du hast gehungert. Gott versorgt uns. Unser erstes Kind haben wir Lilian genannt. Und vom Lilian Trescher. Lilian Trescher war bekannt als die Mutter vom Nil. Und es war große Not damals, es war die Suezkrise. Und sie hat über 1000 Kinder gehabt, die sie betreute. Und keine Nahrung und kein Geld. Die Unterstützung aus Amerika blieb aus. Und hat sie den Tisch gedeckt. Und dieses Buch gibt es auf dem Büchertisch. Und weil wir so begeistert waren von dieser Glaubensfrau, Lilian. Und sie hat Teller auf den Tisch servieren lassen. Und nichts da. In den Tellern war nichts da. Keine Suppe. In der Küche war nichts mehr da. Dann hat sie mit ihren Kindern gebetet. Und einer ihrer Kinder oder Zöglinge war der Mubarak, der ägyptische Präsident, der ist bei ihr groß geworden. Nur nebenbei. So, und Gott gedankt, gelobt und gepriesen. Und plötzlich kommt ein Jeep angefahren, britische Soldaten springen raus und sagen, wo ist die Frau Trescher? Wir möchten die Frau Trescher sprechen. Und dann erzählt er, ein Schiff steckt im Suezkanal, kommt nicht weiter. Und alles, was auf dem Schiff ist, das können sie alles haben. Sie müssen aber es holen. Und schnell sind die gesprungen mit Schubkarren und was weiß ich, Handwagen und geholt. Und sie haben für den Rest der Krise so viel Zucker und so viel Mehl und so viel Nahrungsmittel gehabt, dass sie die Kinder ernähren konnten. Gott trägt uns durch. Wenn du vielleicht nichts zu essen hast, deck einen Tisch. Sag nicht, was soll da passieren? Nein, deck den Tisch, leg Messer und Gabel davor und was weiß ich. Und dann fang an, Gott zu loben, zu preisen. Es wird auf den Tisch kommen. Glaub mir was, wie auch immer. Gott ist ein großer Gott. Ein mächtiger Gott und ein starker Gott. Halleluja. Vertraue ihm. So. Weißt du, Gott gibt uns, was wir brauchen. Gott gibt uns, was wir brauchen. In meiner Bibel heißt es, eine Tiefe ruft zu der anderen Tiefe, eine Höhe ruft zu der anderen Höhe. Also da ist ein Kontakt, da ist Beziehung. Und wir haben hier in unserem Leben so vieles erlebt. Die unteren und die oberen Quellen. Gott hat die unteren und die oberen Quellen, was das immer ist. Für dich und mich bereit und offen. Christen sind nie einseitig. Christen sind nie einseitig. Christen sind mehrfach, mehrseitig. Weißt du, wir sind in dieser Welt zu Hause und wir sind im Reich Gottes zu Hause, im Himmel. Unser Wandel ist im Himmel. Also Christen führen ein Doppelleben. Wir sind zu Hause bei Gott, aber wir sind auch hier. Wir müssen auch hier wirtschaften und zurechtkommen. So, wir haben das Bewusste und Unbewusste. Gott will uns durch beides versorgen, durch beides hindurchbringen. Durch das alles. Wir leben im sichtbaren Bereich und in dem unsichtbaren Bereich. Wenn es im sichtbaren Bereich nicht klappt, öffnet das Fenster zu der unsichtbaren Welt. Unser Vater, ich preise dich, Vater, ich preise dich, Vater, ich preise dich. Und du wirst merken, je mehr du Gott lobst und preist, desto mehr Rema kommt, desto mehr Gottes Worte kommen, desto mehr Gottes Gedanken kommen. Dann liest du die Bibel, dann sagst du, Mensch, ich stehe in der Bibel, meine Geschichte ist in der Bibel. Die Zeichen und Wunder sind biblisch, sind göttlich, sind göttlich. Das Wort Gottes erreicht unser Unterbewusstsein und auch unser Bewusstsein. Also je mehr du betest, und ich sage dir eines, wenn du einen Eisberg siehst, 4/5 sind unter Wasser und nur die Spitze. Und das gilt genauso für die Probleme. Genauso für die Probleme. Das meiste ist unsichtbar. Deshalb, wir leben in einer anderen Welt. Ein Leben der Fülle ist mein Thema. 2. Könige, Kapitel 4, Vers 2. Da möchte ich diese Geschichte kurz auch streifen. Da ist die Witwe in großer Not. Der Mann ist gestorben und sie ist unversorgt. Und Schulden sind da, Probleme sind da. Und da kommt der Gerichtsvollzieher und will die Buben pfänden, die zwei Jungs, als Leibeigene nehmen. Und das ist die Welt, das ist unser Leben. Also wir kommen und wir geraten in Not und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und da heißt es ja auch in Lukas Evangelium, damals in ihrer Zeit, Lukas 4, Vers 25, war der Himmel verschlossen für eine ganze Weile. 3,5 Jahre war der Himmel verschlossen. Und manchmal lebst du in einer Zeit, wo der Himmel verschlossen ist. Heilige kommen in solche Phasen, wo der Himmel verschlossen ist, wo du nichts hast, wo du nach Ägypten musst, wie Abraham oder wie Jakob oder wie all die. Verstehst du? Manchmal haben wir solche Sachen, dass nichts läuft, nichts passiert. So, und auch hier bei dieser Witwe in 2. Könige 4, Vers 2, dann fragt der Prophet, na, Lady, was hast du zu Hause? Was hast du noch daheim? Ja, deine Magd hat nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Verstehst du? Für einen Reibekuchen vielleicht. Was ist das für so viele, fragen wir manchmal. Und ihre beiden Söhne sollen gepfändet werden. Verstehst du, der Gerichtsvollzieher steht schon vor der Tür mit dem Kuckuck. Oder dann klebt und sagt, jetzt gehört das alles dem Staat oder wem auch immer. Die Witwe braucht ein Wunder der Versorgung. Und vielleicht brauchst du heute Abend auch ein Wunder der Versorgung. Ein Wunder, wo Gott dich durchträgt, durch das alles. Was hast du zu Hause? Einen leeren Teller, leeren Krug, leeren Kochtopf, leeren Kühlschrank. Ja, was ist das für so viele? Und nur ein bisschen Öl. Wir haben einen Prediger bei uns gehabt. Es gibt so ein Buch auch auf dem Büchertisch, Lebe in der Lobpreisstraße. Weißt du, und der Mann hat 30-jährige Erfahrung gehabt, als er das Buch schrieb. Er hat einfach Gott gelobt und dann auf seinen Kühlschrank hin draufgeklebt, da war nichts mehr drin, Amerikaner. Da war nichts mehr drin. Und dann hat er draufgeklebt, ganz groß, Halleluja. Das war sein Kühlschrank, ein Halleluja-Kühlschrank. Und wenn nichts mehr drin war oder wenn er nichts mehr hatte, hat er Stange vom Kühlschrank, wie vor einem Altar, und sagte, Halleluja, Halleluja, mein Vater weiß, dass ich das alles brauche und mein Vater wird es geben. Und so weiter. Und irgendwo kam jemand vorbei. Und irgendwo hat Gott Gnade geschenkt. Und er wurde versorgt als Pastor. 30 Jahre lang hat er es erlebt. Weißt du, das musst du erlebt haben, wie das funktioniert, wie Gott einen versorgt. Er ist mein Versorger. Gib uns unser täglich Brot heute. Das tut er. Und deshalb muss nicht verzweifeln und verzagen, wie geht's weiter. Natürlich hat Gott uns auch Verstand gegeben. Sich nicht Schulden machen, nicht alles auf Kredit kaufen oder sich nicht verschulden. Das hat Gott hat uns Verstand gegeben. Wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Denn meine Bibel sagt, er wird die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Denk nicht, dass da plötzlich Dukaten wieder bei dann runterfallen vom Himmel. Nein, da kommen keine Dukaten. Aber er wird uns Weisheit geben, Erkenntnis geben, was wir tun sollen. Vielleicht wird er sagen, wandere aus. Vielleicht wird er sagen, nimm eine niedrige Arbeit. Schäm dich nicht, genier dich nicht, mach, was du kannst. So. Und da lesen wir weiter. Das Öl, was sie noch hatte, war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Diese arme Witwe. Und das Öl ist ja ein Bild auf den Heiligen Geist. Und in meiner Bibel habe ich ja gelesen, euch im Joel, in den letzten Tagen, da wird es prügeldick kommen, in den letzten Tagen wird eine Zeit sein, die uns gar nicht mehr gefällt. Aber in den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen. Hier den Heiligen Geist. Und das ist, was den Unterschied macht. Wir brauchen nicht mehr Geld, Geschwister. Wisst ihr, was wir brauchen? Mehr Gnade und den Heiligen Geist. Und je mehr wir vom Heiligen Geist haben, desto gebildeter, desto intelligenter, desto inspirierter werden wir. Plötzlich wirst du inspiriert. Oder es kann passieren, dass du gar keinen Hunger hast. Das kann auch kommen, verstehst du? Wir brauchen mehr Öl, mehr Geist. Geist der Offenbarung, Geist der Erkenntnis, Geist der Geisterunterscheidung, dass wir nicht alles annehmen, nicht alles akzeptieren. Und Kinder Gottes, hört mir zu, die leben aus der Fülle und die sind sehr wählerisch. Das verstehst du nicht vielleicht. Und sagst, wie bitte? Nein, wir schlucken nicht alles. Kinder Gottes sind wählerisch. Denk an die vier Jungs in Babylon. Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego und wie die Burschen alle hießen. Versteht? Sie sagt, König kann sein Gefräß selber behalten. Haben es nicht gesagt, aber so ähnlich gedacht. Wir leben lieber vom Wasser und vom Salat. Und dann heißt es, und sie, nach 10 Tagen, sie waren schöner, intelligenter und gebildeter als all diese anderen Studenten in Babylon, verstehst du? Weil am Segen Gottes liegt, es am Heiligen Geist. Sie waren geistig, geistlich. So. Wir brauchen mehr Öl. Das gibt uns Leben und gibt uns Kraft. Das ist das, was das Unbewusste sichtbar macht. Der Heilige Geist. Der Mensch gebraucht nur 10% von seinem Intellekt. Und so weiter. Alles andere ist irgendwie verschüttet, unbrauchbar. Und erst durch den Heiligen Geist wirst du geöffnet und geöffnet und geöffnet und da kommt immer mehr raus aus dir. So. Der Heilige Geist ist etwas für das Innere, für das Herz und die Seele. Dafür ist der Heilige Geist das Öl, das Bild, was wir hier haben. Was hast du zu Hause? Nur ein bisschen Öl, nur ein bisschen Salbung, noch ein bisschen Segen, noch ein bisschen Glauben, noch ein bisschen Hoffnung, noch ein bisschen Wort Gottes. Und der Heilige Geist wird vermehrt. Und nur so können wir unsere Schulden bezahlen. Was das auch immer heißt. Unseren Auftrag erfüllen. Erst wenn der Heilige Geist in uns ist, können wir uns selber dienen. Aber ich sage dir noch ein anderes Geheimnis, wie Gott uns gebraucht. Bevor Gott uns gebraucht, dass er uns dient oder dass wir das Wunder erleben, müssen wir zuerst mal weggeben. Zuerst mal aufgeben. Denk nur an die Frau beim Elia, bring mir den Kuchen zuerst. Verrückt. Und nachdem diese Frau das gegeben hat, hat Gott ihren Glauben gestärkt. Gott prüft uns zuerst mal, bist du bereit? Denk an auch Isaak. Isaak ist nicht nach Ägypten gelaufen. Alle anderen sind nach Ägypten gerannt in der Dürre und der Trockenheit. Und nur Isaak blieb zu Hause. Und sagt, nein, ich werde hier in diesem dürren Lande bleiben und ich werde hier Brunnen graben. Und die Philister haben die Brunnen ständig zugeschüttet. Ein Brunnen nach dem anderen. Lies mal seine Lebensgeschichte. Ein Brunnen nach dem anderen. Aber dieser Isaak gab es nicht auf. Und das ist nämlich Leben in der Fülle. Gib nicht auf, grab weiter. Auch wenn deine Feinde die Brunnen zuschütten, die Philister, die Ungläubigen, der Teufel, grab weiter. Und dann Als er dann noch einmal den Brunnen ausgrab, hat er gesagt, ich werde es nicht aufgeben, ich werde weitergraben. Dann fand er den Brunnen des lebendigen Wassers. Also eine Quelle, und die konnten es nicht mehr verstopfen. Die haben es aufgegeben. Wir müssen so lang kämpfen und so lang arbeiten, bis der Teufel aufgibt. Bis das Fleisch aufgibt. Bis die Ungläubigen aufgeben. Einfach weitermachen. Lebe in der Fülle. Gib nicht auf, resigniere nicht, werd nicht mutlos. Denn wir müssen unsere Schulden bezahlen. Wir sind Schuldner. Weißt du was? Wir sind Schulden der Welt Liebe. Weißt du, eigentlich kriegen wir einen Watschen nach dem anderen. Wir werden beleidigt, gekränkt, wir werden alles möglich. Aber Gott schenkt uns so viel Liebe, dass wir sogar unsere Feinde lieben können. Und wir sammeln feurige Kohlen auf ihr Haupt. Ja? Nur so können wir weiterleben. Und dann sagt der Prophet, und von dem Rest wirst du und deine Söhne gut leben. Das Öl hat nicht aufgehört. Ich weiß es ja, die leeren Gefäße gesammelt, und das nicht wenige von den Nachbarn und von den Nachbarinnen. Immer wenn Gott etwas tut und versorgen will, kommt zuerst mal als erstes eine große Not. Eine große Not. Das ist das Erste, was passiert, bevor der liebe Gott eingreift. Bevor ein Wunder passiert. Und er arbeitet vor. Weißt du, der liebe Gott sorgt vor. Sorgt vor. Von langer Hand. Er sitzt am längeren Hebel. Er leitet schon in den Wege. Ich denke nur, der Herr wusste, dass eine Hungersnot kommt. 20 Jahre davor. Er wusste, da wird eine Katastrophe sein, ein Meteorit vielleicht einschlagen oder was auch immer gewesen ist. Und er wusste, dass das kommt. Und dann ist dieser Josef nach Ägypten verkauft worden, saß im Gefängnis, wurde vergessen und liegen gelassen. Und dann kommt die Zeit, wo diese fetten, sieben fetten Jahre kommen und dann die sieben mageren Jahre. Gott hat den Josef am richtigen Platz, im richtigen Augenblick gebracht, nach Jahrzehnten. Und du wunderst dich, warum bin ich hier in der Gemeinde? Warum diene ich Gott? Warum bin ich gläubig? Da passiert nichts. Du weißt gar nicht, wofür du hier bist. Für den Tag X. Für den Tag X. Und du, auch die Dürre und die Hungersnot, die war göttlich. Gott hat hier seinen Plan gehabt. Hier hat er weitergewirkt, hier hat er an die Familie Jakobs gearbeitet. Weißt du, Gott arbeitet an so vielen Ecken und Kanten. Und wir müssen nur auf Gott hören, was er uns sagt. Und uns vom Heiligen Geist leiten lassen, um ein Leben der Fülle zu leben. Und nicht gleich rebellieren. Ach, mein armer Josef, was macht er? Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Das ist alles Lüge. Das ist alles Lüge. Glaub nicht den Lügen, was dir deine Brüder, deine Freunde erzählen. Die haben gar keine Ahnung. Die plappern nur. Die plappern nur. Ich denke nur an die Freunde Hiobs, die erzählen, Hiob, das ist, du glaubst nicht richtig, du betest nicht richtig, und da gibt's keine, da ist kein Gerechter, nicht ein einziger, und da muss nachher am Schluss für diese Freunde beten. Der arme Hiob. So, hör nicht auf das Gequatsch der Leute, Gott hat seinen Plan, und du weißt gar nicht, wer dahinter steht, und was da alles so passiert, du kennst die ganzen Zusammenhänge nicht. Lebe ein Leben der Fülle. Und Hiob geht weiter. Er lässt sich nicht unterkriegen. Er nimmt alles aus der Hand Gottes. Und dankt Gott. Und Gott versorgt seine Kinder, sein Volk. Wir müssen uns nur vom Heiligen Geist leiten lassen. Das ist alles. Und wir werden plötzlich verborgene Schätze finden. Wir werden plötzlich zu den Schatzkammern Gottes vorstoßen. Und wir bekommen den Schlüssel für die oberen Quellen und die unteren Quellen, wie das alles so passiert. Und wir bekommen Zugang zu seinem ganzen Reichtum, und plötzlich erschließt sie die ganze Fülle. Und er wird euren Mangel ausfüllen durch seine Herrlichkeit, aus seiner Herrlichkeit, was das immer heißt. Und Gott bringt den Segen mit uns zusammen. Weißt du, Gott bringt Himmel und Erde zusammen. Gott bringt Himmel und Erde zusammen. Das ist Gottes Geschichte. Das ist sein Werk. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Er bringt Himmel und Erde zusammen. Und genau das ist, was in unserem Leben der liebe Gott passiert. Er bringt Himmel und Erde zusammen. Das ist der Wille Gottes, wie es geschieht, wie Gott arbeitet. Gott hat uns für die Welt geschaffen. Jetzt hör zu, pass mir gut auf. Gott hat uns für die Erde geschaffen. Aus der Erde, aus dem ganzen Dreck dieser Welt. Gott hat uns auf diese Erde gestellt, damit uns hier auf dieser Erde gut geht. Wir sind eigentlich nicht geschaffen für den Himmel. Hör mir gut zu. Der Mensch ist geschaffen für die Erde. Er soll im Paradies sein, sich die Erde untertan sein, die Erde füllen und so weiter. Es hat alles nur mit der Erde zu tun. Du bist da und ich bin da nur für die Erde. Und das ist, was Gott mit uns vorhat, die Erde. Aber Gott ist dabei, die Fenster des Himmels zu öffnen und uns in den Himmel zu holen, aber auf seine Art und Weise. Auf seine Art und Weise. Übrigens, so wie wir hier sind, so wie wir jetzt gerade im Fleisch sind, so sind wir nicht für den Himmel geschaffen. Ich kann nicht fliegen, ich kann mich nicht auflösen, ich kann da nicht in einer anderen Dimension leben, ich kann mir denken und mir was einbilden und einreden, aber ich bin für die Erde geschaffen. Höchstens bis zum Mond komme ich und vielleicht noch bis zum Mars und Merkur und Venus, aber dann weiter aus unser Planetensystem werden wir Menschen nie rauskommen. Und wir können im Weltraum ohne Raumanzug gar nicht leben. Wir sind also nicht für die Luft und den Himmel geschaffen. Lass uns ganz ehrlich und realistisch sein. Weißt du, wir sind für den Himmel untauglich. Komplett. Gott schuf uns nur für die Erde und aus der Erde. Und so auch die Erlösung, jetzt pass mir gut auf, auch die Erlösung bezieht sich nur auf diese Erde, auf diese Welt, auf dieses Leben, das sichtbare Leben, auf die weltliche Dinge, auf die Welt, auf das weltliche Leben, auf die weltliche Situation. Gott wird unser Mangel ausfüllen mit seiner oder aus seiner Herrlichkeit. Alles, was Gott den Menschen gab, war nur für dieses Leben hier auf dieser Erde. Das mag dich schockieren vielleicht, was ich sage, aber du bist nur für diese Erde geschaffen. Füll die Erde, mehrt euch und so weiter, macht euch die Erde untertan. Du, und das sollst du machen. Wir dürfen nicht abheben und woanders leben und so weiter oder leben wollen. Oh, im Himmel beim Heiland. Nein, dazu bist du nicht geschaffen, du bist für die Erde geschaffen. Das ist dein Platz und das musst du ausfüllen. Und Gott sagte, herrsche darüber, kontrolliere die Erde, mach dir das Irdische untertan, beherrsche die Erde, beherrsche dein Gefängnis und komm raus aus diesem Gefängnis, wie du das auch immer machen willst. Die Erde ist nicht mein Heim, die Welt ist nicht meine Heimat. Und Jesus kam und hat diese Gewalten, diese Elemente entmachtet. Nicht nur den Teufel, auch die Elemente, diese Erde, das Feuer, das Wasser, die Winde und so weiter. All das hat er entmachtet. Der Tod kann nicht mehr über uns herrschen. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, der Materie die Macht genommen. Und alles auf dieser Welt ist programmiert zu sterben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, damit es leben kann. Und solange wir auf Gott hören, geht es uns gut und immer besser und am besten. Ja, aber wir müssen auf Gott hören. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Er ist auferstanden und er ist durch verschlossene Türen hindurchgegangen. Er ist bei den Jüngern ständig erschienen, permanent, 40 Tage. Ist ständig, alles, was wir eigentlich im Evangelium haben, ist nicht aus den Tagen, als Jesus noch lebte. Nein, ist es aus der Zeit, als er auferstanden war und den Jüngern erschienen ist. Und der Thomas sieht seine Wunden und wird gläubig. Im Garten Eden hatten die Menschen ein offenes Fenster. Sie hatten gute Gesundheit, sie hatten Kraft, sie hatten in allem Erfolg, sie hatten Weisheit. Ich muss vorstellen, der Mensch hat so eine große Weisheit gehabt, er konnte all den Tieren Namen geben. Nicht nur den Tieren, wahrscheinlich auch den Pflanzen. Und sie waren insgesamt gesegnet. Das Fenster war offen und abends kam der liebe Gott spazieren. Pum, 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 pum. Und dann war der Herr da. Adam, meine Eva, wie geht's dir? Was macht ihr? Wie ging's euch heute? Im Garten Eden lebten die Menschen problemlos. Und solange sie mit Gott lebten, hatten sie die Fülle. Sie hatten keinen Mangel. Und die sind nackt rumgesprungen. Die haben sich auch nicht geschämt voreinander. Sie hatten keine Probleme. Sie hatten keinen Streit, keinen Krach. Es war alles okay. Und sie vermissten auch gar nichts. Warum? Weil der Himmel offen war über sie. Und jetzt komme ich zu meiner Botschaft, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat für heute Abend. Solange sie mit Gott lebten, hatten sie in allem die Fülle. Solange sie mit Gott lebten, solange das Fenster offen war, solange der Himmel über ihnen offen war, hatten sie alles, was sie brauchten. Und ihnen hat nichts gefehlt. Dort lebten sie ein übernatürliches Leben. Sie mussten nur in die Hände klatschen und der Apfel fiel dann in die Hände. So kann ich mir vorstellen, wie ein Schlaraffenland. In aller Liebe. Das war Paradies. Und sie lebten ein fantastisches Leben, ein herrliches Leben. Und wir sehen uns immer wieder. Weißt du, deshalb gehen die Leute in Urlaub, Bahamas oder irgendwo, wo sie sich entspannen können, wo sie ruhig leben können, wo sie bedient werden, wo alles da ist, verstehst du? Urlaub. Sie lebten wie im Urlaub. Das waren die Menschen, als der Himmel noch offen war. Und dann kam ein schwarzer Tag, der Sündenfall. Es war der schwärzeste Tag in der Menschheitsgeschichte. Und sie gingen die Lichter aus. Blackout. Gott hat das Fenster verschlossen. Und sie mussten raus aus dem Paradies. Dornen und Disteln fingen an, auf ihrem Lebensweg zu wachsen. Schmerzen kamen. Im Schweiß ihres Angesichtes mussten sie ihr Brot essen. Es gab keine Verbindung mit oben mehr. Es gab keine Geistesleitung mehr. Nur das, was sie noch wussten, so ein Rest, ein Überbleibsel. Sie hatten keine übernatürliche Versorgung mehr, kein höheres Leben. Sie hatten keinen direkten Kontakt mehr zum Himmel, zu den Segnungen des Himmels. Dornen und Disteln, Unkraut und Mist, all das liegt auf eurem Weg. Und seitdem muss der Mensch um seine Existenz kämpfen. Seitdem, seit diesem schwarzen Tag, diesen schwarzen Freitag oder was weiß ich, wie schwarz der auch war. Seitdem ist der Mensch ein Kämpfer, kämpft ums Überleben. Seitdem, seit diesem Sündenfall. Und seitdem kann er das Leben auch gar nicht mehr richtig genießen. Es schmeckt sowieso nichts mehr. Seitdem geht der Mensch mehr rückwärts, rückwärts, rückwärts bis ins dunkle Mittelalter. Bis die Sintflut kam. Seitdem baut der Mensch auch mehr und mehr ab. Und das ist auch unsere Situation als Menschen. Wir bauen immer mehr ab. Wir fangen so jung an, verstehst du, und sterben als gebrechliche Menschen, wenn du genau anguckst. Seitdem wird der Mensch mit unzähligen Nöten konfrontiert. Ich sage jetzt, meine Botschaft ist, lebe in der Fülle des Lebens, genieße das Leben. Aber zuerst muss ich mal wissen, woher das alles kam und wie das alles entstand. So vieles kann der Mensch zwar ohne Gott jetzt bewerkstelligen, weil er noch alles weiß von früher, von der Offenbarung im Garten Eden. Aber jetzt ist er auf sich selbst gestellt. Jetzt muss er alles selber machen. Da kommt nicht ein Engel, der dir hilft, der dich bedient. Der Mensch muss seine Nahrung selbst aus der Erde nehmen, selbst die Erde kultivieren. Kain und Abel, der Hirte und der Bauer. Im Schweiße ihres Angesichts mussten sie jetzt bitter ihr Brot essen, selbst Brot backen, das gab es kein Manna mehr. Eigentlich waren sie für ein anderes Leben geschaffen als dieses Bettlerleben. Bisher war der Mensch vom Himmel abhängig und der Herr hat die Fenster des Himmels geöffnet und der Segen kam herab. Aber jetzt gab es keinen Himmel mehr in ihrem Leben. Dornen und Disteln, Unkraut und so weiter vermehren sich. Probleme, Nöte, Sorgen und so weiter fangen an, sich zu vermehren. Und sein Wissen wurde nicht mehr von Gott ergänzt, erneuert, erfrischt. Er fing alles zu vergessen. Das musste sich aufschreiben, sich was merken. Die Engel dienten ihm nicht mehr. Und sie hatten keine, und der Mensch hatte keine Bedienungsanleitung mehr für sein Leben. Wie geht's jetzt weiter mit uns? Das Leben hat keinen Sinn. Und wenn du das Leben dieser Welt betrachtest, das menschliche Leben, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Der Mensch hat keine Lösung für seine Probleme. Er kann Gott nicht mehr fragen, weil die Fenster des Himmels sind zu. Herr, wie ist es? Niemand kann ihm mehr etwas erklären, ihn belehren, ihn korrigieren. Er wurde ratlos. Mein Gott, mein Herr. Hilflos, mittellos. Und es begann die Steinzeit. Die Eiszeit kam. Es wurde immer dicker und fester alles. Jeder Tag wurde schwerer und schwerer und schwerer, dunkler und trüber. In der Welt begann eine schwierige, komplizierte Zeiten. Da schlugen die Kometen, die Asteroiden ein. Der Mensch hatte keinen Schutz mehr. Er fürchtete sich, verkroch sich in Höhlen. Adam lebte nicht in Höhlen. Adam lebte in einem Garten. In einem wunderbaren Garten. Aber jetzt plötzlich stand die ganze Natur. Alles stand gegen ihn. Auch die Tiere. Er musste sich vor allem fürchten. Die ganzen Naturkräfte, jetzt ringt er und kämpft der Mensch. Wenn der Himmel sich verschließt, fangen die Probleme an, meine Lieben. Wenn der Himmel sich verschließt, deshalb wir brauchen einen offenen Himmel, damit die Fülle Gottes da ist. Der offene Himmel. Und er musste jetzt seine eigenen Kleider nähen. Denk nur an diese Feigenblätter oder was es auch immer war. Er wurde immer leerer, immer ärmer, immer dümmer, immer primitiver. In der Steinzeit. So fing alles an. Wurde immer böser, immer aggressiver, immer bestialischer. Das wurde der Mensch. Er begann alle und alles anzugreifen. In jedem sah er den Feind. Denk nur Kain und Abel. Und so begann er begann die Schöpfung zu zerstören. Die Natur betreibt Raubbau auf seinen Lebensraum, zerstört alles, was wir heute haben an Katastrophen, ist nur Menschen verschuldet. Wenn ich daran denke, die ganzen Schweizer Berge, verstehst du, mit den Seilbahnen und künstlichem Schnee und was weiß ich. Von daher kommen auch die ganzen Umweltkatastrophen, sie brachen los, weil die Fenster des Himmels zu waren. Und es kam keine Liebe, keine Wärme, kein Licht, kein Leben mehr rüber von der anderen Welt, aus dem Jenseits. Nichts befruchtete den Menschen mehr, nichts inspirierte ihn mehr, denn der Mensch braucht göttliche Befruchtung, göttliche Ergänzung, er braucht göttliche Inspiration, er ist davon abhängig, wir sind auf Gott angelegt, ihr Lieben, jeder Einzelne, und nur in Gott ist das Leben, er ist die Quelle meines Lebens, und alle meine Quellen, sagte David, sind in dir, oh Gott. Stattdessen schlagen die Kometen ein, die Erde schwankt, der Mensch hat eine gestörte Beziehung zum Himmel, seitdem, dann beginnt er, die Götter, die Sterne anzubeten, die Elemente, und bei der Sintflut, da tut sich sogar der Abgrund auf, das Wasser kam nicht nur von oben, sondern auch von unten, der Abgrund tat sich auf, also die ganzen Gravitationskräfte spielten verrückt, der Himmel schließt sich, und wenn der Himmel sich schließt, tut sich der Abgrund auf. Das ist ein Fakt. Da kommt niemand vorbei. Das vernichtet alles. Wenn der Abgrund sich auftut, wird alles vernichtet. Und solange der Himmel offen ist, meine Lieben, und solange der Himmel offen ist, kann uns niemand und nichts schaden. Halleluja. Wenn der Himmel offen ist, wenn du ein Fenster, ein offenes Fenster zum Himmel hast, weißt du, kann dir nichts und niemand auf dieser Welt zerstören. Engel bewachen. Engel beschützen dich. Und wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wohl dem. Der lebt ein total anderes Leben. Und weißt du, wo wieder das neue Leben begann? Das Leben aus Gott. Das Leben der Fülle in der Arche. In der Arche begann das Leben. Denk darüber nach. Und die Arche hatte nur ein offenes Fenster. Nur ein Fenster. Und Gott hat die Tür zugeklappt und zugeschlossen. Aus war vorbei. Und der Mensch hatte ein offenes Fenster. Und jetzt pass auf. Die Arche war eine Konstruktion Gottes. Weißt du, wenn wir wieder in der Konstruktion, in der Ordnung Gottes leben und das offene Fenster haben, da kann die Welt untergehen von mir aus. Nach mir die Sintflut, sagen wir oft. Und die Arche wurde auf Anweisung Gottes gebaut, aus den Materialien dieser Erde. Nicht, Gott hat nicht vom Himmel Holz dem Noah geliefert, nein. Nur die Berechnung kam von oben, wie er die Arche bauen soll. Und mein Thema ist heute wieder, und ich komme morgen wieder auf dieses Thema nochmals zurück, lebe unter der Regie Gottes, nach der Ordnung Gottes, unter dem Segen Gottes, das offene Fenster. Hab ein offenes Fenster zum Himmel, lebe unter der Zustimmung Gottes, unter der Bejahung Gottes, und erst mit dem offenen Fenster fing wieder Gott Wunder zu wirken. Erst unter diesem offenen Fenster begann Gott Wunder zu wirken. Weißt du, hier hatte die Erde und Himmel wieder eine Beziehung. Kontakt, Verbindung. Noah hatte in der Arche alles, was er brauchte. Und solange er in der Arche war, und solange das Fenster offen war, und solange er unter diesem offenen Fenster lebte, hatten die Tiere Futter und Nahrung und so weiter. Du kannst nicht für ein ganzes Jahr fast die Tiere versorgen, verstehst du, und glücklich leben. Aber die waren in der Arche so glücklich. Das verstehst du gar nicht. Weißt du, wenn man diese Geschichte richtig begreift und erfasst, solange sie in der Arche waren, waren sie alle gesund. Normalerweise, wenn man schon von hier bis nach Amerika fährt, kriegt man Skorput und dann fallen einem die Zähne aus. Verstehst du, aber die hatten alles, was sie brauchten. Sie waren gesund. Da war kein Kranker. Also lest nicht, dass die Kinder nur so die Schwiegertöchter krank waren. Durch das offene Fenster sind sie vom Himmel aus versorgt worden. Begreife das, was das ist. Durch das offene Fenster bekamen sie frisches Wasser, frisches Gemüse, frisches Fleisch. Ja. Und so lange hätten sie ja gar nicht ohne Wasser aushalten können. Verstehst du? Aber sie haben gut überlebt. Sie lebten aus der Hand Gottes. Und musst du dir vorstellen, die Sintflut war so hoch, dass sogar die höchsten Berge von damals bedeckt waren. leb mal in 3000 Meter Höhe, da ist eiskalt, da erfrierst du. Da erfrierst du. Und sie sind nicht erstickt. Und sie sind nicht verdurstet, weil das Fenster offen war. Verstehst du mich? Diese Botschaft ist mit dem offenen Fenster. Das offene Fenster war ihre Rettung. Dadurch haben sie überlebt. Und nur, auch wir werden nur in dieser Welt überleben, wenn wir das offene Fenster haben, auch als Gemeinde. Gemeinde ist auch so eine Arche. Über das Fenster wurde nur gesegnet. Er hat dort bekommen alles, was er braucht, die ganzen Informationen. Ich kann mir vorstellen, dass Gott reingeguckt hat, Bruder Noah, mach das und was, das und so, verhalte dich so und so. Er hat alles von Gott bekommen, angewiesen bekommen. Nicht nur, wie er die Arche bauen soll, auch nachher, wie man in der Arche lebt. Über ein Jahr lang wurde Noah übernatürlich versorgt. Auch die Tiere wurden übernatürlich versorgt. Und da wurde durch das Fenster wurde auch der Mist entsorgt. Ja, ich fantasiere, ich denke da, versuche mal zu meditieren, drüber nachzudenken. Und die Wunder Gottes kamen über das Fenster. Niemand in der Arche wurde schwach, brach zusammen. Da heißt es nicht, dass irgendwas passierte. Kein Tier musste notgeschlachtet werden. Weißt du, das offene Fenster sorgte für Gesundheit. Und ich bin überzeugt, wenn du ein offenes Fenster hast, wird Gott durch das alles, um die ganze Erde, weißt du, ja, was heute die Raumfahrer machen, um die Erde zu kreisen, das hat Noah erlebt, einmal rund um die Erde. Und jetzt kommt noch etwas. In der Arche wurden keine Kinder geboren. Also, es gab keine Antibabypille und keine Geburtenkontrolle. Gott hat diese Sachen kontrolliert. In der Arche. Es war Gottes Wille. Und so weiter. Und erst nachdem Noah aus der Arche rauskam, wurden nämlich Engel geboren. Und so weiter. Die Arche ist so ein Beispiel für die Vorsorge Gottes, wie Gott uns versorgt. Und derselbe Gott ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Halleluja. Nicht nur Jesus Christus, der Vater im Himmel. Viele gehorchen Gott nicht, deshalb verschließt sich das Fenster. Fangen an zu gehorchen, auch wenn die Leute dich auslachen. Noah wurde verspottet, dieser Blöde, da baute ein Schiff mitten im trockenen Land. Es hat noch nie geregnet. Und da sollte Wasser kommen. Was bildete sich da ein? Weil er tat, was Gott gesagt hat. Die Noah-Familie hatte Gottes Herrlichkeit in der Arche. Die waren so gesegnet dort. Durch das offene Fenster hatten sie Freude. Ich kann mir vorstellen, die haben gesungen und geklatscht und was weiß ich, dass die Arche gewackelt hat, meines Erachtens. Sie hatten göttliches Glück und sie hatten keine Depression, obwohl es nur ein Fenster war. Und dunkel wahrscheinlich in der Arche. Insgesamt, es gab kein elektrisches Licht. Oder Laternen oder was weiß ich. Sie hatten sich nicht gesehen. Als die Arche landete, hat der Noah sich so viel Zeit gelassen, da wollte er gar nicht aussteigen. Verstehst du? So gut versorgt zu werden. Und jetzt pass auf, und Gott lenkte die Arche so, dass es so anfuhr, so auflaufte, dass da nichts passierte. Dass es nicht ramponiert wurde, dass es nicht umkippte, es landete ganz sanft und Noah sitzt da drin. Er hat kein Verlangen gehabt, die Arche zu verlassen. Und erst als er sagte, jetzt endlich müssen wir rausgehen. Weißt du, irgendwie wir können da nicht hier ewig bleiben. Diese Schaukelei ist vorbei. In der Arche hatten sie keine Angst, keine Panik, keine Sorge. Überleg einmal, das ist Leben unter einem offenen Fenster. In der Arche hatten sie auch keinen Stress, keinen Ärger, keinen Zweifel, keine Langeweile. Also überleg einmal, auf dem engsten Raum, die Familie, verstehst du, da geht man einander auf die Nerven. Und hatten kein Fernseher und kein Smartphone und so weiter, keine Unterhaltung. Aber sie sind glücklich gewesen in der Arche, kein Mangel, keine Probleme, weil sie ein offenes Fenster zum Himmel hatten. Nicht nach der Seite, links, rechts, vorne oder hinten. Weil die wollten nicht wissen, wo fahren wir jetzt hin. Die wollten auch nicht wissen, was die Nachbarn nebenan machen, wenn es welche gibt. Sie haben nur auf Gott geschaut. Verstehst du das Geheimnis der Botschaft von der Arche? Und solange das Fenster zum Himmel offen war, solange gab es auch keine Dämonen. Auch kein Streit in der Arche hier. Weißt du, hier verbindet sich Himmel und Erde. Himmel und Erde, dein Wille geschieht. Im Himmel und auf Erde. Auf dieser Erde. Nur hat er dieses offene Fenster, er hat die Gunst Gottes gehabt. Die Gnade Gottes. In der Bibel heißt es, und Noah fand Gnade vor Gott. am Ende der Reise. So wie es Joel gesagt hat, in den letzten Tagen, am Ende, da will er gar nicht aussteigen, schickt den Raben, der fliegt weg. Und dann schickt er erst die Taube und die Taube kommt wieder zurück. Und erst als die Taube ein Ölzweig bringt, weiß er, aha, jetzt ist wieder die neue Erde da. Gott steuerte die Arche. Und sie landet so exakt. Die ganze Aufmerksamkeit Gottes, seine ganze Sympathie und sein Wohlgefallen galt der Arche. Und nur fand Gnade vor Gott. Himmel ist die Anwesenheit Gottes für mich und die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Nur einfach. Das ist eine ganz einfache Faustregel. Und der Himmel war der Lebensentwurf Gottes für uns. Aber wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin? Der offene Himmel übersteigt unsere ganze menschliche Vorstellungskraft. Weißt du, und plötzlich sagst du wie Paulus, durch den Herrn, ich vermag alles. Und wir reifen und wir entwickeln uns positiv. Plötzlich merkst du, ich kann, nur konnte es. Weißt du, in allen Grenzsituationen, weißt du, da gibt es nichts unmöglich mehr. Sollte was unmöglich sein? Nein, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Viele Menschen, ja, sie verzweifeln, die Konflikte des Lebens wachsen ihnen über den Kopf. Mach wieder dein Fenster auf, wie Daniel. Und sag Halleluja, Vater, ich preise dich, Vater, ich bete dich, und du bist bei uns, und du wirst bei uns bleiben, bis alle Tage bis am Ende dieser Welt. Der offene Himmel ist der Ausweg aus der Sackgasse, in der wir stecken, wo wir nicht mehr weiterkommen, ist der Ausweg aus jeder Verzweiflung. Reiß ein Fenster auf und sag, oh Gott, und er hört dich. Weißt du, wenn du den Segen Gottes hast, dann ist es vollkommen egal, was nachher passiert, du kommst durch. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Gottes Gunst verändert alles. Nimmt uns die Furcht weg. Was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Du sagst, da rumpelst. Nein, Gott sorgt dafür, dass du über die Berge hinweg, über die höchsten Berge, über die höchsten Probleme hinweg schwimmst. Hinweggetragen wirst von der Gnade Gottes. Malachi Kapitel 3, Vers 10, da heißt es, ich will die Fenster des Himmels öffnen und den Segen herabschütten. Das ist, was Gott tun will. Ich will den Segen herabschütten. Es ist die Rede zwar über den Zehnten, aber es gibt, einfach wenn du Gott gibst, wenn du dich Gott hingibst, Gott sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun. Nicht nur ein Fenster, hier in meiner Bibel heißt es in Plural, die Fenster des Himmels, also in Mehrzahl, die Fenster des Himmels will ich öffnen. Nicht nur ein Fensterchen, sondern eine kleine Luke. Nein, die Fenster. Gott will uns auf verschiedenste Art und Weise berühren, begegnen, segnen, beschützen, bewahren, hindurchtragen, segnen. Durch das alles. Jesus fuhr in den Himmel und er hat uns ein Fenster geöffnet. Weißt du, er hat den Vorhang zerrissen. Und durch Jesus hat Gott uns den Himmel ganz weit offen gelassen. Und jetzt kannst du nur rausgucken. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Bei der Taufe Jesu, da heißt es, und der Himmel öffnete sich. Der Himmel öffnete sich. Und so fing die Geschichte der Bibel an. Und die Bibel erzählt uns immer wieder, und der Himmel öffnete sich auf dem Berg der Verklärung, und der Himmel öffnete sich. Das ist, was wir brauchen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt und mache auch gleich Schluss. Und überall, wo die Bibel ist, vor allem das Neue Testament, da haben wir ein offenes Fenster. Überall, wo du die Bibel aufschlägst und liest. Weißt du, die Bibel ist so ein offenes Buch. Kannst aufschlagen, wo du willst. Vorne und hinten, aber du kommst immer zu dem, was du brauchst. Es ist ein offenes Fenster. So, da liest du, wie Gott gewirkt hat, was Gott getan hat. Und ich sage immer wieder, lieber Gott, was du damals konntest, kannst du heute immer noch. Du bist immer noch derselbe. Du hast den Noah durchgebracht, du hast den Josua durchgebracht, du hast ihn nicht fallen lassen. Und ich sage dir eine Botschaft, Gott lässt dich nicht fallen. Das ist, wie Gott uns versorgt. Dass er uns durchbringt. Dass uns die Könige der Kanaaniter in unsere Hand gibt. Wie auch immer. Und dass wir mit Gott das Unmögliche schaffen. Wer Gott gehorcht und an Gott glaubt und Gott vertraut, der lebt in einer anderen Welt. Der lebt aus der Fülle Gottes. Der nimmt und der sieht nicht, ah, da ist wieder was. Und schöpft wieder. Weißt du, der schöpft Unerschöpfliches. Die Welt sagt, wie machen die das? Du kannst auch nicht erklären und versuch es auch denen nicht zu erklären. Die werden sowieso nicht verstehen. Die werden sowieso nicht verstehen. Weißt du, wer Gott gehorcht und Gott vertraut und mit Gott lebt, der ist versetzt an himmlische Örter. der lebt schon dort in der Herrlichkeit. Der sieht sich schon, wie er mit Christus regiert, wie er vor dem Vater im Himmel steht, es ist vielleicht gotteslästerlich, was ich sage, dem lieben Gott auf dem Schoß springt und sagt, Daddy, verstehst du? Aber ich kann mir vorstellen, das ist mein Vater. Aber, lieber Vater, das ist ein Kosename, aber, Daddy. Wer ein offenes Fenster hat, der sitzt an himmlischen Orten. Epheser Kapitel 2, Vers 6. Wenn du mir nicht glaubst, glaubst wenigstens der Bibel. Weißt, von dort aus siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Wenn du Gott siehst, siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Von dort aus siehst du die Lösungen. Von dort aus siehst du, ja, die Wege, wo es gar keinen Weg mehr gibt. Von dort aus siehst du und du sagst, aha, so macht man das. Aha, so reagiert man. Aha, dann hast du plötzlich ein Aha. Du siehst Gott und weil du Gott siehst, siehst du die Lösungen deiner Schwierigkeiten, deinen Anliegen, deiner Bedürfnisse. Du siehst plötzlich, ja, das ist der Weg. Wir werden von oben geleitet durch das offene Fenster. Hast du eine Antenne nach oben? Gott möge uns segnen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in diese Arche eingeladen hast und wir sind jetzt in der Arche und du hast die Tür fest verschlossen für die Welt. Da kommt nichts von der Sinnflut, nichts von den bösen Menschen, diesen gottlosen Menschen, von diesen Riesen, die so imponierend, groß sich angeben und stolz sind. Herr, ich danke dir, dass wir dich haben. Du bist unser Stolz, du bist unsere Kraft, du bist unser Leben, du bist unser Führer und Leiter und wir schauen zu dir. Und Herr Jesus, wenn heute Abend irgendjemand hier ist, der in Not ist, in Schwierigkeit ist, oh, hilf, dass er seinen Blick nach oben errichtet. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge dieser Welt werden blass und klein in seinem Lichte gesehen. Halleluja, Halleluja, ich segne dein Volk und deine Gemeinde in Jesu Namen. Amen.